Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid.
Wir lesen heute 1. Johannesbrief, Kapitel 3, 7 bis 13. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Darin wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht Recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Die Aufforderung, Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Das schrieb der Apostel Johannes nicht für eine Kinderstunde, nein, sondern für uns Erwachsene. Er schrieb das nicht für eine bestimmte Gemeinde, sondern er schrieb das für alle Gemeinden und Kinder Gottes. Es hat auch heute volle Gültigkeit, dass wir uns nicht verführen lassen sollen. Man hat heute so viel Ablenkungs- und Irrlehren, die von Jesus Christus vom Zentrum ablenken und das Ziel dann verändern. Er sagt, wer Recht tut, der ist gerecht, wer auch jener gerecht ist, also Jesus. Wer Recht tut, das heißt, es kommt hier mal auf das Tun an. Es kommt nicht immer nur auf unsere Erkenntnis an, sondern auf die Ausübung der biblischen Erkenntnisse. Dass wir das Wirklichkeit tun, das heißt, in den Alltag umsetzen, was das Wort Gottes von uns erwartet. Und da stoßen wir, wenn wir ehrlich sind, immer wieder an. Wir können nicht, was der Herr von uns fordert, immer ganz erfüllen. Nein, ganz sicher nicht. Aber wir müssen ja nicht darauf schauen, was wir tun können und was nicht tun können. Die Bibel sagt, habt Frieden mit jedermann. Aber das ist nur die halbe biblische Ausführung. Es heißt dann, habt Frieden mit jedermann, sofern es an euch liegt. Sofern ihr innerlich den Grund seid. Da werden wir noch zurückkommen. Das Tun, das Umsetzen ist was ganz anderes als in einer Supertheorie zu stehen. Wir können dogmatisch nur so sicher sein, noch so gut sein. Wenn wir das nicht umsetzen im Alltag, nützt es uns gar nichts. Dann kommt ein ganz wichtiger Schlüsselvers. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Also wir müssen uns bewusst sein, Sünde gleich welcher Art. Sei es nun ganz schlimme Moralsünden oder seien es Zungensünde, oder sei es Beherrschung statt Dehnen. Wir müssen uns bewusst sein, jede Sünde kommt vom Teufel. Das heißt, der Urheber jeder Sünde ist der Teufel. Aber nicht, dass wir einfach dem Teufel Schuld geben können. Der ist an allem schuld. Wie das Eva machte, die Schlange, die hat mir verführt. Die Schlange war ja auch im Garten Eden. Gott hätte die Schlange ja herausverbannen können. Dann wäre überhaupt keine Sünde passiert, sagen oft solche, die die Bibel einigermaßen kennen, aber sie kritisieren, nicht glauben, nicht in den Alltag umsetzen. Ich las in den letzten Tagen diesbezüglich einen interessanten Zeitungsartikel. Ich weiß ja nicht, was in der Zeitung steht. Das wäre ein armes Evangelium. Aber hier und da steht in der Zeitung auch etwas, das uns mächtig, mächtig aufrütteln sollte. Eine frisch gewählte Regierungsrätin wurde interviewt. Sie wurde gefragt, als Kind haben Sie auch an Gott geglaubt? Haben Sie gebetet? Sie sagt, ja, ja, ich hatte eine Sicherheit, ein Vertrauen. Ich war geborgen. Sie glaubte an Jesus, sie glaubte alles. Und da kam die andere Frage. Warum glauben Sie denn jetzt nicht mehr? Wenn jemand ganz offen sagt, ich kann nicht glauben. Ein kindlicher Glaube gehabt und plötzlich glaubt man nicht mehr. Und wenn ein Mensch nicht mehr glaubt, hat das immer eine Ursache. Entweder eigene Sünde, die man verdrängt hat, oder wir können auch einem Kind zum Fallstrick werden. Und da sagt Jesus, es wäre einem solchen Menschen besser, er hätte einen Strick um den Hals und wäre in das Meer versenkt, wo das Meer am tiefsten ist. Das wäre besser für solche Leute, als sie einem Kind den Glauben rauben. Dann sagte sie, im Konfirmandenunterricht hat uns der Unterweiser, der Pfarrer, gesagt, das alles ist Mythos, ist nicht wahr, also es ist einfach so, hat den Kindern den Glauben geraubt, die noch den Glauben hatten. Ich kenne den Theologen nicht. Aber wenn ich ein Kind kennen würde, würde ich sagen, so, du Kerl, Jesus sagt, ein Strick um deinen Hals und ins Meer versenken, nicht mehr auf die Kanzel. Es sei denn, er täte Buße. Er würde sich bekehren. Ich habe erlebt, dass Theologen auch schon bekehrt haben, so Ungläubige. Nach starken biblischen Auseinandersetzungen. Aber wir müssen das Schwert des Geistes brauchen, nicht sich in den fleischlichen Kampf hineinversetzen. Da muss Jesus wirken können. Wir sind selber zu schwach.
Jesus ist der Jesus, dein Sieg. steht jetzt schon für dich ganz bereit. Aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu Gott, dein Herz übergib ihm, lass Jesus einziehen. Aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu Gott, dein Herz übergib ihm, lass Jesus einziehen.
Wer Sünde tut, also wer absichtlich Sünde tut, dazu gehört auch eine falsche Verkündigung. Das ist Sünde. Wenn man etwas anderes verkündigt als die Bibel, ist Sünde. Und der Text sagt heute, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Wir sagen nicht, der hört auf den Teufel, sondern er ist Eigentum vom Teufel. Meine Lieben, wir müssen nicht das den Leuten sagen, was wir denken, sondern wir müssen die biblische Botschaft weitergeben. Es hat mir kürzlich jemand gesagt, ja, eben die Welt. Wir müssen da gegen alles kämpfen, Ehescheidung und alles. Und die Geschieden müssen wir fernhalten von der Gemeinde, dass wir eine reine Gemeinde haben. Ich habe dann diesem Mann gesagt, es gibt auch noch andere Sünden. Zum Beispiel die Bibel nennt Habgier, das heißt Geiz, Geldsucht, genau in gleichem Atemzug wie Knabenschänder und so weiter. Das eine verurteilt man, das ist auch richtig. Und das andere tut man, nämlich die Habgier. Wie viele Gläubige haben durch den Börsenkrach aber Tausende, ja Hunderttausende Franken verloren, weil sie in Aktien angelegt haben, in Spekulationspapiere. Ja, dann müssen wir sagen, das ist auch vom Teufel gewesen, unser ganzes Geldstreben, das wir heute haben. Sei es nun in der Wirtschaft, bei den Banken, auch bei den Unternehmen. Da gilt der Mensch nichts mehr, sondern da gilt nur noch das Geld. Also, wenn ich einen Weg finde als Manager, dann radiere ich einige Arbeitsplätze einfach weg. Hauptsache, ich bin ein Großen. Wenn nur Geld ist, wenn nur der Aktienwert wieder steigt, dann gibt es mehr. Und auch viele Gläubige sind in das Geld verstrickt. Sind der Mammon. Und Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt das gar nicht. Das ist nicht möglich. Auf einer Seite Gott und auf der anderen der Teufel. Ich habe schon viele Menschen angetroffen, die so geldverbissen waren und sie taten Buße und wurden befreit, wurden innerlich erweckt, wurden so glücklichen Gotteskind. Es wäre jetzt falsch, wenn wir sagen, alle, die Betriebe haben, die sind vom Teufel. Nein, es gibt Unternehmen, kleinere, mittlere Unternehmen, die durchhalten, ein menschliches Verhältnis haben, auch mit den Arbeitnehmern. Das muss auch gesagt sein. Aber auch dieser Materialismus ist ein Teufelsding, ist vom Teufel. Es ist gut, dass es Gewerkschaften gibt. Sonst würden wir die Leute, die Arbeitnehmer noch viel mehr ausnützen. Wir hätten in der Schweiz immer dann noch Kinderarbeit, das noch im letzten Jahrhundert war. Ich kann mich gut erinnern, wo in der Ostschweiz Kinder auch am Webstuhl weben mussten, am Handwebstuhl, damit die Familie leben konnte. Sie gingen in die Schule, sofort nach der Schule an den Handwebstuhl. Das sind keine 100 Jahre her. Und da haben die Gewerkschaft etwas geleistet, aber auch die Gewerkschaften, sie basieren auf dem Mammon. Früher noch waren sie bekümmert um die einzelnen Arbeitnehmer, um die einzelnen Familien, weil die nur noch Politik machen und so weiter. Das ist die andere Seite. Wir können sagen, der Mammon, das Geld, ja, die Habgier, wer da drin verstrickt ist, ist genau gleich im Geiz drin verstrickt wie Drogenleute in der Droge. Das ist kein Unterschied. Drogensüchtige, das ist diese Randgruppe, ach, wenn jemand drogensüchtig ist, Distanz. Aber wenn jemand geldsüchtig ist, so teuflisch er das Geld zusammenrafft, das ist genau gleiche Sucht. Und die ist vom Teufel, sagt die Bibel. Meine Lieben, wir müssen lernen, die Wertbeurteilung auf das Wort Gottes auszurichten und weg von der Welt. Der erste Johannesbrief ist nicht an die Welt geschrieben, sondern an die Gemeinden. Wir sehen doch, wie da vieles zum Vorschein kommt. Also, wer Sünde tut, wer absichtlich in einer Sünde, in einem Laster verharrt, wer absichtlich seinem eigenen Ich frönt, der ist vom Teufel. Da könnten wir noch lange fromme Lieder singen, wir könnten lange schöne Gebete sagen, wir könnten noch lange sagen, wir sind so biblisch, oder in anderen Kreisen, wir sind so voll Geistes. Wir müssen das tun wollen, was der Jesus von uns fordert. Auch da dürfen wir nicht in eine Gesetzlichkeit hineingeraten. Und dann kommt der Schlüsselvers. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Also der Sohn Gottes, unser Jesus Christus, ist in diese Welt gekommen. Nicht nur, um uns von unserer Sündenlast zu erlösen, sondern auch um uns zu befreien von der Macht des Satans, indem er die Werke des Teufels zerstört hat. Er hat sogar den Tod überwunden, den letzten Feind. Jemand sagte mir am Telefon, ich will Selbstmord machen, aber ich habe Angst vor dem Sterben. Man lebt nicht mehr mit Jesus und man ist nicht bereit zum Sterben, weil man egozentrisch ist, irdisch gefesselt. Wir dürfen uns doch freuen auf die ewige Herrlichkeit. Jesus hat uns erlöst.
O Wort aus Gottes Mund, noch nie genug erweckt, dich hab ich mir allein zum
aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Das ist ein Vers weit verbreitet. Könnt ihr euch jetzt viele Beispiele erzählen von Menschen, die diesen Vers für sich persönlich anwandeln. Oft machen es Väter, aber oft machen es auch gläubige Mütter, wenn der Vater ungläubig ist und die Kinder ungläubig sind. Das heißt, man versteht dann diesen Vers so, wer von neuem geboren ist, von Gott geboren ist, das sündigt ja nicht mehr. Ich bin ein Kind Gottes und darum kann ich nicht mehr sündigen. Ja, sagt das unser Text denn nicht auch? Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Wer sich einfach diesen Vers herauspickt, da kommt in den mächtigen Irrtum herein. Das sind denn Menschen, die selbstgerecht werden. Sie sagen, ich bin von Neuem geboren. Und bis dann das, diese Theorie hält, dass man richtig steht, aber der andere nicht, muss man so rasch wie möglich der Frau oder den Kindern oder dem Mann die erlebte Neugeburt abschreiben und sagen, du bist halt nicht richtig neu geboren. Die Bibel unterscheidet ganz klar, dass der Mensch von Neuem geboren sein muss und dass der neugeborene Mensch anders ist als der nicht von Neuem geborene. Die Bibel unterscheidet nicht jetzt einfach von gläubig oder so gehorsam und so gehorsam, sondern von neuer Geburt, neue Kreatur. Da unterscheidet man die Bibel, liest Johannes 3. Nun, wer aus Gott, also von Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Also, als neugeborene Christen tun wir nicht absichtlich sündigen. Ich sage euch dann noch den Unterschied. Das Sündetun ist immer berechnet. Es gibt da ganz verschiedene Sünden. Es gibt ganz heimliche Sünden und es gibt unheimliche Sünden. Welche Sünden? Das sind Sexualität und was da im Verborgenen alles geschieht. Auch Heuchelei gehört da hinein. Und unheimliche Sünden sind die, die man öffentlich tut. Ich würde sagen, Rufmorde, die aus Hass herauskommen, aus Neid herauskommen. Das ist Sünde, oder nicht? Da sind wir uns einig. Aber die werden in Gemeinden überall getan. Es wird so viel geschwatzt. So viel. Nicht nur gegen die, die außen sind, sondern auch die eigenen. Das hat mir kürzlich ein Verkündiger gesagt, das ist furchtbar schrecklich. Ich habe in meiner Gemeinde so einen Kritikgeist, ich kann fast nicht mehr predigen. Das ist schrecklich für einen Verkündiger. Ich habe ihm geraten, er soll diese Kritikleute herausrufen und die sollen mal predigen. Ich habe ihm gesagt, du wirst dann sehen, wie die eine und die andere, die das Maul jetzt so aufsperren und dich kritisieren, wie eine nach der anderen schamrot ist und voll Hemmungen ist und nicht den Mund öffnen kann, weil der Heilige Geist ihnen das Wort nicht schenkt. Das sind aber unheimliche Sünden. Man macht sie öffentlich. Man sieht es nicht einmal, dass Sünde ist und man praktiziert es. Das ist nämlich schrecklich. Man sitzt im Gottesdienst, kam ist man aus der Predigt, kritisiert man den Prediger oder seine Familie. Oder man kritisiert die Ältesten, man hat immer was Außen, man könnte es viel besser. Das kommt ja aus dem Stolz heraus. Und Stolz ist eine schlimme Sünde, eine unheimliche Sünde, wo der Mensch immer dran zugrunde geht. Diese Menschen sind dann unglücklich. Sie kritisieren mal in der Welt die Gesellschaft, sie kritisieren in der Gemeinde die Gläubigen. Man sagt, das wäre halt ganz normal. Aber das ist vom Teufel. Gerade die Zungensünde kann einen Waldbrand anrichten, kann ganze Gemeinden zertrennen. Es gibt dann auch Differenzen. Ehen gehen kaputt, Familien gehen kaputt, die Generationen streiten sich miteinander und so weiter und so weiter. Meine Lieben, wir müssen erkennen, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich kann die Werke des Teufels, die er an mir macht, nicht selber zerstören. Aber ich kann festhalten und dem Herrn Jesus danken, du hast die zerstört. Wir kommen nicht Sieg durch Einhalten von Gesetzen und Normen, die wir selber vielleicht uns aufstellen, sondern nur durch den Glauben, durch die Hingabe an den Herrn Jesus Christus, der diese Teufelswerke zerstört hat am Kreuz. Nach dem Tod hat er besiegt. Er ist auferstanden. Er ist nicht im Tode geblieben. Wir haben einen lebendigen Heiland. Ich sage immer wieder, Kinder Gottes müssen sich nicht fürchten vor dem Tod, dem letzten Feind. Er ist ein Feind, das ist kein Freund. Der Tod kann uns wacker zusetzen, solange wir noch leben. Wenn wir tot sind, ist er erledigt. Aber Jesus hat ihn besiegt. Das ist jetzt die Frage, halte ich an diesem Sieg fest?
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und nach dem Tod, und nach dem Tod seine Macht genommen. Seine Macht genommen. Und Unvergänglich Riesenhaft er
gibt so Sündenkatalogs. In einer Gemeinde, wo das noch sehr üblich war, gesetzt war, hat mir ein Gemeindeältester so kürzlich gesagt, in unserer Gemeinde vor Jahren, da zählte der Shinjo noch bei den Frauen. Das heißt, sie mussten die Haare oben aufgemacht haben, den Zopf schön und den Shinjo machen. Die wenig Haare hatten abgesehen, die haben dann einen künstlichen Mann gesetzt. Oder sind in eine Rolle gewickelt. Ja, ob das des Herrn Wille weiß, dass man sich anders zeigt, als man ist, ist ja auch eine Frage. Aber, das war in unserer Gemeinde so streng. Da hat er mir gesagt, und heute kommen junge Leute in Hosen und beschminkt in den Gottesdienst. Es ist immer die Frage, warum machen das die Leute? Hatte einmal eine Frau hier mit ganz kurzen Haaren. Die wollte hier mitarbeiten. Einige Mitarbeiter vor vielen Jahren haben gesagt, nein, die ist ein schlechtes Zeugnis für uns. Warten wir, bis ihre Haare nachgewachsen sind. Wieder andere haben gefunden, ja, das wäre auch wieder hart, sie ist doch richtig bekehrt. Sie will in der ersten Liebe dem Herrn dienen. Ich fragte die Frau, warum sie kurze Haare getragen habe oder trage. Hat sie gesagt, ich war emanzipiert. Also, ich wollte es den Männern mal zeigen. Okay, und wie ist es heute? Sie hätte darüber Buße getan, es wäre ein falscher Weg gewesen. Wunderbar, oder nicht? Ja, wir haben sie genommen vor vielen Jahren. Zum Ärgernis vieler Gläubigen. Aber sie hatte ziemlich rasch guten Haarwuchs. Und sie war später demütiger als viele, die ein Shinjo hatten, die so stolz waren auf ihre Frömmigkeit. Ich möchte euch einfach damit sagen, gleich welcher Art. Jesus hat die Werke des Teufels zerstört, darum müssen wir keine Sünde mehr tun. Und Jesus sagt selber, ich bin nicht in diese Welt gekommen, um die Welt zu richten, sondern sie zu erretten. Ja, das ist meine Frage, muss ich denn die Welt heute nicht richten? Wenn ich mal so Donnerpredigen gegen diese Welt halten, das würde euch alle erquecken. Und ihr würdet sagen, ich bin dankbar, dass ich nicht bin wie andere Leute. Und kämet völlig von Jesus weg. Nein, wir sind berufen, die Erlösung Jesu Christi zu verkündigen. Und den Menschen der verlorenen Welt den Weg zu zeigen, wie sie erlöst werden können. Wir müssen nicht an den Menschen ständig herumflicken. Meine Lieben, in der Versuchung, wenn wir den Kampf haben, wenn die Sünde uns lockt oder der Teufel uns wieder halten möchte, gibt es nur eins, am Sieg Jesu festzuhalten. Dieser Sieg gilt für uns, für unsere Herzen. Sieg haben wir nur, wenn wir festhalten, Jesus hat uns erlöst am Kreuz, Jesus hat die Werke des Teufels zerstört. Das heißt, er hat die Macht der Sünde genommen. Aber jeder Mensch kann noch sündigen. Jeder kann murren. Etliche murren, ohne dass sie es wollen. Die reinschlitteln. Da gibt es nur eins, den Sieg Jesu, er hat die Werke des Teufels zerstört. Oder das Eigenleben, der fromme Schein nach außen. Wir zeigen uns so absolut fromm, machen fromme Worte. Und hinten herum wollen wir nur eigene Vorteile. Wollen wir nur andere beherrschen. Wollen einfach, dass jetzt ich mich durchsetzen kann. Das ist auch vom Teufel. Es geht ja nicht ums Durchsetzen, sondern dass der Wille des Herrn geschieht. Das ist ein mächtiger Unterschied. Jesus hat die Werke des Teufels zerstört. Und darum, als Kinder Gottes, wenn wir in ihm bleiben, sündigen wir nicht. Können wir gar nicht sündigen. Dass im Herrn Jesus bleiben, das ist das Ausschlaggebende. Das in ihm bleiben bedeutet ja, mit Jesus in innigster Gemeinschaft leben. In meinem Arbeiten und Ruhen heißt in einem Lieb immer nur fragen, was würde mein Gefühl jetzt tun? Ja, wie heißt es im Lied? Was würde Jesus tun? Und heute wird das oft gesagt, wird auch unterbleiben, es ist sicher der richtige Weg, ist mir so wohl im Bauch. Also, dass im Herrn Jesus bleiben, heißt ihn fragen, mit ihm in Gemeinschaft leben, in seiner Abhängigkeit leben. Das meine Gefühle, mein Wille, mein Tun eben er bestimmen kann. Wenn ich plötzlich da so ein Jähzorn wieder hochkommt oder irgendetwas Depression den leidenden Menschen zeigt, da sind all die herum, die machen sie mit oder ihr schlecht. Nein, in Jesus bleiben heißt Jesus sehen, mit ihm Gemeinschaft haben, mit ihm beten. Er ist ja der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Durch ihn haben wir Zugang zum himmlischen Vater.
Nur mit Jesus will ich wieder wandern, nur mit ihm befroh ich ein und aus. Weg und Ziel find ich bei keiner Wandern, er allein bringt Heile, Herz und Tag.
Sohn und Gott, Heiliger Geist. Also es gibt Leute, die brauchen Jesus nur zur Erlösung. Da hast du jetzt nicht so Streite, so jetzt habe ich den Vater, sagen sie dann. Ja, der himmlische Vater hat Jesus zu unserem Richter eingesetzt. Also, er richtet unsere Gedanken, unsere Sinne des Herzens nach seinem Wort. Er ist unser Richter. Wir haben eins vor ihm zu erscheinen. Das müssen wir nicht vergessen. Und wenn er wiederkommt, werden wir von ihm entrückt. Wir gehen ihm entgegen in den Wolken. Dann gehen wir zu Gott, dem dreieinigen Gott. Also viele Leute, sie schalten Jesus aus. Wir haben dich jetzt nicht mehr nötig. Du hast deine Pflicht am Kreuz getan. Oh, da können wir dafür danken. Aber meine Anliegen, meine Verehrung, ach, geht an den himmlischen Vater. Die Bibel lehrt uns, der auf dem Thron sitzt und das Lamm Gottes, Offenbarung zum Beispiel, wo die Ältesten niederfielen, niederfallen. Meine Lieben, das ist mal die eine Seite. Ist das gang und gäbe? Nicht Jesus, zum himmlischen Vater. Und sobald die Gottes Sohnschaft verleugnet wird, auch in unserem Bekenntnis, hat der Teufel Macht und fremde Götter haben, ist auch eine Sünde. Und wer nicht den dreieinigen Gott hat, der schwelgt noch in der Sünde. Ich war Mitbegründer der Schweizerischen Bibelgesellschaft und war dort längere Zeit im Vorstand. Und der Präsident war ein lieber Pfarrer, ein lieber alter Pfarrer.
Er leitete die Sitzung gut. Aber ich habe einmal ihm gesagt, hör mal, wir sollten die Sitzung mit Gebet beginnen.
Er hatte seine Pfeife im Mund. Ich sagte das vor allem. Da sagte er, Ja, das ist eine gute Idee. Und dann sagt er, bete du. Und dann habe ich gebetet. Jesus gelobt, gepriesen für die Erlösung und alles. Und dann hat er mir gesagt, er bete nicht zu Jesus. Dann hätte ich Zweifel, ob er der Erlöser wäre. Wir sind eine der Bibelgesellschaft. Wir bekamen deswegen nicht Krach. Aber es war das erste und letzte Mal, dass er mich zum Beten nahm. Er nahm dann immer jemand anders. Und die beteten zum himmlischen Vater. Kein Anstoß, waren alle zufrieden. Und dann hat er mir mal später gesagt, weißt du, du bist nicht Theologe, aber wir halten dich als Theologe. Aber mit dem Theologiestudium haben wir die Jesu-Figur nach hinten gedrängt bekommen. Der Mensch will heute nicht einfach immer von Jesus hören. Das in ihm bleiben, hier in unserem Text, heißt in Jesus bleiben. Und wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Ganz automatisch. Und wenn der Mund dann übergeht zum Loben und Preisen, durch Jesus haben wir Zugang zum himmlischen Vater. Und es gibt andere Gruppierungen, die beten weder zum himmlischen Vater noch zu Jesus, sondern zum Heiligen Geist. Sie beten den Heiligen Geist an. Der Heilige Geist ist ihr ein und alles. Meine Lieben, ohne den Heiligen Geist können wir nicht richtig glauben. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Und der Heilige Geist, wir brauchen ihn auch im Dienst. Die Person hat mir gesagt, ich verzage. Ich meine, ich müsste mir das Leben nehmen. Ich habe Stimmen. Ich weiß nicht, ist das Gottes Stimme? Ich gehorche der Stimme noch, aber ich weiß nicht, ist Gottes Stimme? Da habe ich gesagt, ja, und wie beten Sie? Ja, natürlich zum Heiligen Geist. Bete zum Heiligen Geist, ja, aber Jesus, haben Sie Jesus nicht erlebt? Nein, gegen den bin ich, gerade jetzt bin ich Zorn gegen den. Er hilft mir nicht. Kinder Gottes, in einer guten Gemeinde, die sich von sich sagt, wir sind über allen, wir sind voll Geistes. Da habe ich natürlich noch gefragt, wie beten Sie denn zum Heiligen Geist? Ja, nur in Zungen. Aber dazwischen können wir Fluch in den Sinn. Plötzlich fluche ich dazwischen wieder auf Deutsch. Ich habe ihr dann gesagt, eins ist sicher. Es gibt nur zwei Seiten. Entweder der dreieinige Gott oder auf der anderen Seite der Teufel. Es inzwischen doch gibt es nicht. Entweder sind wir vom Teufel oder wir sind eben von Gott. Und von Gott können wir noch sein durch Jesus Christus. Und die Person hat mir gesagt, aber wenn ich in Zungen bete, er hat gesagt, das Zungenbeten können Sie gar nicht. Sie haben den Heiligen Geist ja nicht. Sie haben die Geistestaufe nicht empfangen, denn sonst wäre Ihnen Jesus alles. Sie hätten Gewissheit der Erlösung und Sie würden demütig, hat sie mir gesagt. Ja, aber die Stimmen, das ist eine Gabe Gottes. Handauflegung habe ich den Heiligen Geist empfangen und seither bete ich nur noch in Zungen zum Heiligen Geist. Jetzt hören Sie doch mit dem endlich auf. Der Heilige Geist kann Ihnen erst helfen und beistehen, wenn Sie Jesus annehmen. Sich klar zu ihm bekehren, Ihre Sünden bekennen und all Ihre Religiosität, die verkehrt ist, mal endlich ablegen. Denn das ist vom Teufel. Ah, das dürfen Sie nicht sagen. Doch, das ist vom Teufel, habe ich hier gesagt. Weil, wenn wir wirklich mit Jesus in Verbundenheit sind, Jesus gibt uns Frieden. Da gibt es wieder andere, die zaubern den Heiligen Geist weg. Ja, nicht, reden Sie nicht so viel vom Heiligen Geist, sagt man mir oft. Ja, der Heilige Geist ist die dritte Person Gottes. Und die Bibel zeigt uns die Funktion des Heiligen Geistes ganz genau. Ich kann nicht in den Himmel aufsteigen, ich kann auch nicht Jesus runterholen, sondern wir haben die Verbindung durch den Heiligen Geist mit dem Herrn Jesus. Er wohnt, Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in meinem Herzen. Und jetzt sagt aber die Bibel, das sagt Jesus selber, der Heilige Geist wird gar nichts euch sagen von sich aus, sondern nur was er sieht und hört. Der Heilige Geist verbindet uns mit Jesus und mit Jesus auch mit dem himmlischen Vater. Aber auf keinen Fall hat der Heilige Geist eine eigene Funktion. Er ist völlig eingebettet in die göttliche Hierarchie. Bis das Endgericht vorbei ist, bis die Schlange in den feurigen Pfuhl geworfen ist, bis Jesus dann auch uns Gläubigen, seine Gemeinde, dem himmlischen Vater, darlegt, ohne Flecken, ist für uns Jesus die zuständige Person. Das ist heute eine viel begangene Sünde gegen Jesus. Man stellt den Heiligen Geist auf den Leuchter statt unseren Erlöser, der uns doch erkauft hat, der die Werke des Teufels zerstört hat. Es ist schwierig, meine Lieben. Unser menschlicher Verstand kann diese Dreieinheit Gottes, diese Funktionieren, das alles, können wir mit unserem Verstand nicht erfassen. Aber eines können wir können in Jesus Christus drin sein. Und es ist verkehrt, wenn heute auch Evangelikalen sagen, Heiliger Geist, nur noch das Wort. Nein, nein, Heiliger Geist nicht, nur das Wort, weil Missbräuche da sind. Wir brauchen den Heiligen Geist. Petrus hatte die Pfingstpredigt. Und später, als er vor Gericht verhandelt wurde, er war voll Heiligen Geistes, heißt es dort in der Bibel, oder nicht? Und das machte ihn stark. Und er bezeugte nicht seine Unschuld, nein. Was bezeugte er? Er bezeugte Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den ihr getötet habt, den hat Gott auferweckt. Und dessen sind wir Zeugen. In dieser Vollmacht des Heiligen Geistes konnte er predigen. Meine Lieben, Jesus hat die Werke des Teufels zerstört. Und dank ihm, wenn wir in ihm bleiben als Gottes Kinder, dann sündigen wir nicht.
Oh,
die Fortsetzung dieser Live-Aufnahme der Predigt von Evangelist Josef Schmid zu 1. Johannes 3, den Versen 7 bis 13, hören Sie in unserer nächsten Ausgabe der Sendung Quelle des Lebens, heute in einer Woche.